NDR Kultur à la carte.
Mit Martina Kote und heute zu Gast ist der Journalist, Übersetzer und Autor Thomas Steinfeld. Herzlich willkommen, Herr Steinfeld.
Danke, Frau Kote.
Thomas Steinfeld, Sie haben sich in Ihrem jüngsten Buch einer Geistesgröße angenommen, kann man sagen. Und zwar haben Sie sich, ich glaube, ziemlich viele Jahre jetzt mit Johann Wolfgang Goethe beschäftigt. Herausgekommen ist ein Buch, Goethe, Porträt eines Lebens, Bild einer Zeit. Darum soll es heute vor allem gehen. Ist der Goethe denn schon wieder ganz aus Ihrem Leben verschwunden oder bleibt der jetzt?
Goethe ist immer da gewesen. Goethe ist im Studium da gewesen, Goethe ist in der Promotion da gewesen. Auch in der ganzen Zeit, die ich danach gearbeitet habe, zuerst an der Uni, dann in der Zeitung, Goethe ist eigentlich wirklich immer da gewesen. Und dass ich dann irgendwann angefangen habe, mich systematisch mit ihm auseinanderzusetzen, das hat einen Vorlauf, der so aus dieser dauernden Beschäftigung erwachsen ist. Der war immer da.
Dieses goethische Grundrauschen, können wir es mal nennen, möchte ich in dieser Stunde ganz ausführlich mit Ihnen sprechen. Vor allem über die Arbeit an dem Buch und diese Biografie, die Sie jetzt geschrieben haben.
Goethe rauscht nicht, da muss ich widersprechen.
Er dröhnt? Was tut er bei Ihnen?
Der fährt dazwischen. Der weckt auf. Der macht komische Sachen. Der bringt das eigene Leben durcheinander.
Also Goethe macht komische Sachen, finde ich besonders interessant. Ich wollte aber ganz kurz, bevor wir einsteigen, auf Ihren Werdegang blicken. Sie sind Jahrgang 1954, gebürtig aus Leverkusen, haben dann Germanistik und Musikwissenschaft studiert in Berlin und Marburg, dann promoviert über Hegels Ästhetik und danach sind Sie dann erstmal als Übersetzer und Deutschlehrer nach Schweden gegangen. Wie kam denn das?
Ja, weil die Uni war zu. Da waren alle Leute schon, die vor mir da waren. Und die brauchten keinen mehr, der nachkam.
Und gab es eine Liebe zu Schweden? Denn Sie leben mittlerweile wieder in Schweden.
Ja, es gibt keine Liebe zu Schweden, aber es gibt eine Liebe zu meiner Frau.
Die Ihnen, glaube ich, auch mitunter geholfen hat bei der Übersetzung von Selma Lagerlöfs Nils Holgersson. Zumindest erwähnen Sie das im Nachwort, dass sie so ein, zwei Begriffe immer mal beisteuerte, die
ja,
in den vorherigen Übersetzungen nicht
das
so ganz...
Das Nils Holgersson-Buch ist eigentlich daraus entstanden, ich habe mit Nils Holgersson Schwedisch gelernt. Ich war nie im Unterricht. Ich habe auf der einen Seite das Original gehabt, Nils Holgersson, und auf der anderen Seite ein Wörterbuch. Und so habe ich Schwedisch gelernt. Und daher kannte ich das Buch und daher wusste ich auch immer, dass das nicht so richtig ist, was da in den deutschen Übersetzungen behauptet wurde.
Das ist auf jeden Fall eine große Arbeit, aber ich glaube auch eine sehr erfüllende Arbeit für Sie gewesen. Sie waren auch nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung 2015.
Jetzt reden wir ja über Goethe, aber Nils Holgersson ist eine solche
Schatz. War schon wichtig für Sie.
Ne? Ja, ist auch eine solche Schatzgrube. Wenn Sie was wissen wollen über die Entwicklung der Flugtechnik oder die Geschichte von Atlantis. Oder wenn Sie vorausgreifen wollen auf Konrad Lorenz und die Kameradschaft der Gänse. Sie werden fündig.
Nach der Station in Schweden ging es erstmal nach Kanada, ziemlich lange Zeit.
Da haben Sie, ich war ja an der Uni.
Genau, in Montreal und Calgary. Und danach begann dann aber die Arbeit... Schon von da aus für
von
die
da
FAZ?
Also durch eine Reihe von Zufällen habe ich irgendwie gemerkt, dass ich nicht nur schreiben kann, sondern dass mir das auch Spaß macht. Und mehr Spaß macht, als an der Uni zu lernen.
Und da wurden Sie dann in der FAZ, als Sie dann nach Deutschland zurückgekehrt sind, das war so in den 1990er Jahren, Leiter der Literaturredaktion und sind dann Anfang der 2000er zur Süddeutschen Zeitung gewechselt mit, ich glaube, etlichen Kollegen und Kolleginnen.
Da gab es
einen großen Wechsel.
Und
haben dann da das Feuilleton geleitet und waren später von 2014 bis 2018 Kulturkorrespondent in Venedig.
Sowas macht man.
Ein richtig toller Job.
Ja, sowas macht man mit alten Chefs, denen man nicht gram ist.
Das ist dann die Belohnung.
Belohnung ging ja auch um Arbeit.
Ja, auf jeden Fall, aber in einem sehr schönen Ambiente.
Es war sehr schön. Und Sie müssen kein Feuilleton mehr verwalten. Ein Feuilleton verwalten ist ein Knochenjob.
Ich glaube, es ist auch nicht leichter geworden, seitdem
Nein,
Sie da
überhaupt
weg sind. Aber wir sprechen heute über Goethe. Ich will nur kurz einige andere Bücher erwähnen, die Sie geschrieben haben. Und zwar sind das ganz unterschiedliche Genres, bis hin zum Kriminalroman, der doch auf Unbehagen stieß, nenne ich es mal, den Sie unter Pseudonym mit Martin Winkler verfasst haben. Und dann zuletzt Italien, Porträt eines fremden Landes. Aber auch ein Buch, ein kleiner Band über Selbstoptimierung. Das heißt, Ihre Interessen, sich mal in ein Thema zu vertiefen und darüber zu schreiben, sind unglaublich breit gefächert.
Also das wird Sie nicht wundern, wenn ich sage, mir fällt das überhaupt nicht auf. Das eine ergibt sich so aus dem anderen.
Fast wie bei Goethe.
Fast wie bei Goethe, ja. Da kommen wir ja noch, wie das bei Goethe läuft. Das ist wirklich so, also ich kann mich damit nicht messen, bei dem geht es nochmal ganz anders zu. Aber es ist schon, es ergibt sich aus einer gewissen Lebenssituation heraus oder aus den Büchern, die man gerade gelesen hat. Und dann wollte man eigentlich immer schon mal rauskriegen, wie das eigentlich so ist.
Übermorgen jedenfalls, am 28. August, vor 275 Jahren, wurde Johann Wolfgang Goethe geboren und deshalb unter anderem und weil es dieses schöne Buch gibt, Thomas Steinfeld, sprechen wir in dieser Stunde darüber. Zunächst hören wir die erste Musik, die Sie uns mitgebracht haben und die stammt von Felix Mendelssohn Bartholdy aus den Liedern ohne Worte. Warum dieser Musikwunsch?
Ja, Goethe hatte ja ein väterliches, vertrautes Verhältnis zu Mendelssohn Bartholdy. Sein später Lebensfreund, der Zelter, hatte den mitgebracht. Der fühlte sich sehr schnell heimisch in Weimar und Goethe muss großes Gefallen gehabt haben an diesem jungen Mann. Und wir haben dieses Stück ausgewählt, weil ich annehme, dass Goethe, wenn nicht dieses Stück, ich weiß nicht, ob es wirklich kannte, es ist von 1830, aber Stücke dieser Art sehr schätzte, sehr im Grunde einfach, scheinbar einfach im Aufbau, sehr singhaft, liedhaft, deswegen dieses. Thank you.
NDR Kultur à la carte. Wir hörten aus den Liedern ohne Worte, Opus 30 von Felix Mendelssohn Bartholdy, die Nummer 1 in S-Dur gespielt von Daniel Barenboim. Und das war Wunschmusik unseres heutigen Gastes, des Journalisten, Autors und Übersetzers Thomas Steinfeld. Thomas Steinfeld, wir sprechen über Goethe und Sie haben eine sehr ausführliche Biografie über Johann Wolfgang Goethe vorgelegt.
Nein, die ist schlank.
Eine sehr schlanke, ich korrigiere, es sind nicht 1000 Seiten, wir sind drunter. Haben Sie denn sehr viel weggekürzt? Wie viel war es denn am Anfang?
Ich habe noch ungefähr 500 Seiten, die fertig geschrieben sind, die wir nicht reingenommen haben ins Buch. Aber angesichts des Materials, das zur Verfügung steht, angesichts auch des Gedankenstoffs, den man ausbreiten kann, ist das eigentlich wenig.
Welche Sachen haben Sie denn rausgenommen und was war da am schmerzlichsten für Sie?
Eine lange Passage zum Beispiel übers Zaudern und warum dieser zaudernde Held dann so wichtig wurde für die revolutionären Zeiten in Deutschland. Das Zaudern ist eine Grundhaltung des Bürgertums gewesen und solche Passagen sind dann einfach weggefallen.
Das Zaudern nicht so sehr, aber so eine gewisse, möchte man sagen, unentschlossene Vielseitigkeit oder Interessen an fast allem. Die beschreiben Sie aber doch in dem Buch in Bezug auf Goethe.
Goethe war maßlos. Also das ganze Leben Goethes, da ja wenigstens seit den 70er Jahren, also seitdem er einigermaßen erwachsen ist, das ist immer wieder beherrscht von Riesenprojekten, die sich überhaupt nicht auflösen lassen. Keine Chance, damit durchzukommen. Roman über das Weltall, Universalbuch über den Dilettantismus, das Gesamt- und Totalwerk über Italien, die Wanderjahre, der Faust 2, alle solche Riesen Unternehmung.
Und hat immer neue Sachen angefangen.
Immer neue. Ja. Und hat selten was fertig gemacht. Also was dann fertig wurde, wurde dann fertig gezwungen, kann man schon beinahe sagen. Er hätte dann doch lieber noch weitergemacht und hat dann oft auch weitergemacht.
Ich hatte gehört, dass Sie ursprünglich eigentlich gar keine Biografie schreiben wollten, sondern sich vor allem mit Goethe als wissenschaftlich interessierte Menschen, sage ich mal,
was Sie alles
auseinandersetzen
wissen.
Wollten. Dass das dann aber zu spezifisch schien für den Verlag und man Sorge hatte, dass das wirklich nur ein Nischenpublikum interessieren würde.
Es ist ein bisschen mehr dahinter. Ich habe vor ein paar Jahren mal in der Neuen Rundschau, und das ist eine Zeitschrift, die im Fischer Verlag erscheint, ein Sonderheft gemacht über Okkultismus und Esoterik. Das hat mich interessiert, weil mich dieser landläufige Gedanke, dabei geht es vor allem um Irrationales, der war mir nie plausibel. Und seitdem kenne ich mich auf diesem Feld einigermaßen aus. Und es gibt eine große, umfassende, esoterische Rezeption von Goethe. Die fängt schon früh an, also dann Carus, es geht weiter bei Haeckel, dann Rudolf Steiner natürlich, dann aber auch Heisenberg, Albert Einstein. Überall spielt der Goethe eine Rolle als Agent eines neuen Wissens, das entstehen soll, wenn man irgendwie die Sachen nur gründlich genug macht. Und diese Rezeptionslinie, die hat mich interessiert. Das ist was Großes. Und ich hatte damals schon angefangen, so, das ist der Kern dieses Goethe-Buches, mich sich systematisch mit der Farbenlehre auseinanderzusetzen. Das hat ansonsten kaum einer gelesen. 1000 Seiten. Ich bin da zweimal durchgegangen, richtig gründlich, habe die Farbenlehre gelesen. Und dann kam ich natürlich ins Gespräch. Naja, ich kam nicht nur ins Gespräch mit dem Verleger, das war eigentlich mehr. Der Verleger zeigte da auf eine Stelle, bei der ich mir selbst gedacht hatte, das geht eigentlich so nicht. Ich kann jetzt nicht einfach mit der Farbenlehre anfangen. Da muss man noch so viel anderes erklären. Und dann wurde es biografisch.
Über die Farbenlehre und dieses Interesse an Natur, Naturwissenschaft bei Goethe würde ich gern noch mal ausführlich später mit Ihnen sprechen. Wir sind schon wieder bei der nächsten Musik, die Sie mitgebracht haben. Und zwar kommt die jetzt von Johann Sebastian Bach aus dem wohltemperierten Klavier. Was hat's mit dem Wunsch auf sich?
Ja, Goethe war ja sehr gerne in Kurorten.
Und sehr oft.
Sehr oft, sehr gründlich, ja, sehr lange. Der nächstgelegene Kurort ist Bad Berka. Heute heißt es Bad Berka. Das liegt gerade ein paar Kilometer südlich von Weimar. Dieses Bad entstand zu Goethes Lebzeiten unter heftiger Mitwirkung von Goethe selber. Und dort gab es einen Verantwortlichen, den Herrn Schütz, der sich um die Quellen dort kümmerte, aber nebenbei ein ausgezeichneter Musiker war und ein Schüler des letzten Schülers von Bach. Und als Goethe das Spitz bekam, hat er den Schütz, so heißt der Mann, über Stunden beschäftigt, dass er ihm was vorspielen sollte. Bach vor allem, aber dann auch quer durch die ganze Musikgeschichte, so wie sie damals bestand.
Sviatoslav Richter spielte Präludium und Fuge Nummer 1 in C-Dur Bachwerke Verzeichnis 846 aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach.
Gespielt wurde es Goethe vom Badeinspektor Schütz, während er selber auf dem Bett lag und hörte.
Wie schön.
Ja.
Der Goethe, den ich durch Ihr Buch kennengelernt habe, macht den starken Eindruck eines Menschen, der ganz viel aufsaugt, ganz viel weiß, sehr schnell lernt, sehr leicht lernt und der sich dann aber gerne seinen eigenen Reim drauf macht.
Ja, der will die Sachen begreifen. Er begreift sie auch. Und er begreift sie manchmal auf eine Art und Weise, bei der wir Schwierigkeiten haben, dahinter zu kommen, warum das eigentlich so ist. Aber es ist eigentlich noch immer gedacht. Was er hat, ist wirklich, das ist ein Forscher. Ruhelos, absolut ruhelos. Und es lässt ihn auch dann auch keine Sache wirklich in Ruhe. Wir sprachen vorhin davon, er schließt nichts ab. Das liegt natürlich auch daran, die Sachen bohren immer weiter in ihm und er versucht sie wieder auf ein neues Gedankenniveau zu treiben. Also ein einfaches Beispiel, nehmen wir den Werther. Der Werther, so habe ich ihn in der Schule kennengelernt, so haben ihn viele Leute kennengelernt, Sie wahrscheinlich auch, ist für uns alle ein tragischer Liebesroman. Das geht, die ganze Geschichte geht sehr traurig aus. Der Mann ist tot und die Frau ist unglücklich. Und am Ende wird er außerhalb der Friedhofsmauern begraben. Das weiß man dann noch. Aber in dem Werther steckt eigentlich auch ein anderes Buch. Und dieses andere Buch, das handelt zwar auch von Liebe, aber es ist eine Kritik der Liebe. Um es an einem sehr einfachen Beispiel zu zeigen. Werther ist völlig außerstande, Dinge zu tun, für die es kein Vorbild gibt. Kein literarisches Vorbild. Der glaubt zwar, er sei ein Originalgenie, und er glaubt, aus ihm spreche die reine Seele. Tatsächlich hat er aber für alles, was er tut, ein literarisches Vorbild. Den Ossian, den Homer, den Klopstock, also Frühlingsfeier, an der Szene, in der die beiden einander ihre Liebe gestehen oder auch nicht. Bis zum Ende. Werther kann nicht einmal sterben ohne literarisches Vorbild. Da liegt die Emilia Galotti aufgeschlagen auf dem Schreibtisch. Das also... dass Original nur eine Kopie ist, dass das größte aller Gefühle bloß aus Nachahmung besteht, das ist doch ein ziemlich harter Gedanke und typisch dieses Umdrehen. Dazu muss man jetzt nicht analytisch denken, dazu muss man nicht abstrakt denken, aber man muss ein Gefühl dafür haben, hier stimmt etwas nicht und die Sache hat eine ganz andere Seite.
Und gleichzeitig, wo wir über den Werther sprechen, hat man ja auch den Eindruck, dass es immer auf eigenes Erleben zurückgeht,
ja,
was Goethe schreibt. Und zwar eigentlich...
Aber immer nur halb.
Natürlich, er ist ja auch Schriftsteller.
Ja, ja.
Aber diese Wurzeln arbeiten Sie sozusagen auch in dem Buch sehr klar raus.
Ja, Goethe erfindet ja eigentlich sehr wenig. Es gibt einen einzigen richtigen Roman, der eine Exposition hat, eine Durchführung und ein richtiges Ende. Das sind die Wahlverwandtschaften. Aber ansonsten arbeitet er mit dem Material, das er aus seinem eigenen Leben kennt.
Wahrscheinlich auch nichts Ungewöhnliches.
Nein,
nur
nicht richtig
hat man den Eindruck, dass Goethe von diesem Thron, auf dem er immer stand, Stück für Stück entfernt wurde.
Aber das Bedürfnis nach diesem Olympia ist nie erloschen. Oder jedenfalls bis vor kurzem war es nicht erloschen.
Mhm.
Also wenn Sie denken, die letzte große Biografie ist die von Safranski, die heißt im Untertitel Das Kunstwerk des Lebens.
Mhm.
Das ist ein gigantischer Leben, Kunstwerk. Kann man das rezensieren? Nein, da steht er wirklich noch auf dem Sockel und die Leute haben das Buch geschätzt. Viele. Ja, es war ein großer Erfolg. Vielleicht war es das letzte Buch, in dem man wirklich die Bewunderung für Goethe frei ausleben konnte. Jetzt sind 10 Jahre vergangen und manchmal kommt es mir so vor, häufig kommt es mir so vor, als wenn die Grundlagen für diese Bewunderung allmählich verblassen. Es gibt diese Referenzen nicht mehr die gemeinsam gelesenen Werke, auch nicht mehr die Sprüche, das ist alles nicht mehr vertraut. Und das ist natürlich, also jetzt, um noch was über diese Biografie zu sagen, das ist natürlich eine ganz andere Anforderung an so ein Buch, weil man nichts voraussetzen kann, man muss das alles erklären.
Thomas Steinfeld, wir hören die nächste Musik, die haben Sie auch mitgebracht, und zwar von Mozart.
Mozart. Zu Mozart hatte Goethe ein ganz besonderes Verhältnis. Er war ja Theaterdirektor und Mozart war einer seiner erfolgreichsten Inszenierungen, 94. Und die Zauberflöte ist weit mehr als 100-mal im Weimarer Hoftheater aufgeführt worden und das Ganze ging so gut, dass Goethe auf den Gedanken kam, er müsste doch eigentlich einen zweiten Teil verfassen. Davon ist nur ein Fragment erhalten, aber er hatte sich jedenfalls ernsthaft damit auseinandergesetzt, ob er jetzt nicht Zauberflöte zweiter Teil schreiben sollte.
Ein weiteres Nacht und um die Stadt.
NDR Kultur à la carte, ein Auszug aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart war das.
Waren die beiden geharnischt.
Ja, und Thomas Steinfeld weiß sofort Bescheid. Ich sag noch den Rest des Titels. Der, welcher wandert diese Straße voll Beschwerden aus der Feuer- und Wasserprüfung. Und wir hörten den Tenor Fritz Wunderlich, die Sopranistin Evelyn Lehr, den Tenor James King und Marti Tavella im Bass. Die Berliner Philharmoniker wurden begleitet von Karl Böhm. Und das war Wunschmusik von Thomas Steinfeld. Ja, und warum?
Wegen dieser beiden. So stelle ich mir vor, die Musik vor, die Goethe gerne mochte. Das ist also leicht zu hören, anspruchsvoll, aber dann doch irgendwie stark strukturiert und auf eine eher gerade Grundstruktur zu beziehen. Schrittmäßig, fugenhaft oder vielleicht sogar wirklich eine Fuge. Das hat ihm gefallen.
Sie haben ja auch gerade erwähnt, dass er eigentlich noch eine Fortsetzung der Zauberflöte schreiben wollte. Oder
natürlich
zumindest
nicht,
gibt
natürlich
es
nicht die Musik, aber die
Fragmente ja sind erhalten. Und wir haben schon drüber gesprochen, Goethe wollte ja ganz viel und hat auch unglaublich viel und die Dinge, geschrieben.
Und die Dinge gingen ja immer weiter. Also aus diesen Fragmenten der Zauberflöte, die er da zurückgelassen hat, kann man schließen, dass Teile davon eingegangen sein müssen in Faust II, die Figur des Euphorion. Dass es brodelt, macht, tut, immer weiter.
Und in diesen Faust II sind, glaube ich, auch viele Überlegungen eingegangen. Gut, Faust II ist der zweite Teil eines Stückes, galt lange als unspielbar. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, war tatsächlich auch so, dass Goethe selber sagte, in meinen Worten, also mit Bauchschmerzen versiegel ich das jetzt, weil ganz zufrieden war er damit nie. Da hinein passt vielleicht auch seine Beschäftigung mit Naturwissenschaften. Auch das führte in manchen Aspekten in den Faust II.
Ja, das ist bestimmt richtig so. Aber zu den Naturwissenschaften muss man noch ein bisschen, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Also bei Goethe sagen wir lieber Naturforschung und nicht Naturwissenschaften, weil das ist noch nicht eine Form von Disziplin geordnet.
Ich glaube, das hat ihn auch gar nicht interessiert in der Weise. Sondern
er beginnt ja in den 70er Jahren mit der Geologie. Er wird dann Bergbauinspektor in Ilmenau. Er lernt kennen, wie es unter der Erde aussieht, und dann fängt er an, sich mit Geologie zu beschäftigen. Hinter dieser Geologie steckt eine ungeheure Treibkraft. Das merkt man all diesen Sachen an, also diesen Fragmenten über Granit und auch etlichen anderen Dingen. Aber was ihn da plötzlich ergreift, ist das Staunen oder vielleicht auch das Erschrecken über die Tiefe der Zeit. Vorher war die Welt vielleicht 6000 Jahre alt. Kritische Theologen konnten das ermitteln, dass die Generationenfolge so weit zurückgeht und dann am Anfang ist die Schöpfung. Und dann aber beginnt die Naturforschung, und das muss beinahe jährlich gewesen sein in dieser Zeit, also im späten 18. Jahrhundert, dass die Erdgeschichte immer tiefer wurde, bis sie dann Millionen Jahre zurückreichte. Also die Leute, die müssen ja mit Entsetzen reagiert haben, die müssen tief erschrocken sein. Und das merkt man dem Goethe auch an. Und also in den beiden Granitschriften zum Beispiel. Das muss gewesen sein, als wenn sich Himmel fällt runter und der Boden tut sich auf. Und das ist diese Begegnung mit Geschichte, die dann auch die Geologie vorantreibt, und umgekehrt treibt die Geologie dann das historische Bewusstsein voran. Und so geht's eigentlich immer bei ihm. Man kann die Naturforschung bei Goethe nicht von der Literatur trennen. Die sitzt überall drin. Die sitzt in den Wahlverwandtschaften, die sitzt in den Wanderjahren, die sitzt auch in den kleinen Arbeiten, also in den scheinbar kleineren Arbeiten, Unterhaltung deutscher Ausgewanderten und dergleichen. Das alles hat einen stark experimentellen Charakter. Goethe macht sich systematische Gedanken über den Charakter des Experiments. Er will wissen, was das ist. Er will wissen, wie weit man damit kommen kann. Und so greift das eine in das andere über. Und umgekehrt die Farbenlehre ist literarisch betrachtet. Also wenn man auf die Sprache guckt, eines der tollsten Arbeiten Goethes.
Sie haben vorhin erwähnt, Sie haben zweimal die 1000 Seiten durchgeackert, der Farbenlehre, und konstatieren auch, dass Sie wahrscheinlich einer der wenigen sind, die sich das überhaupt in der Fülle zugemutet haben, will ich sagen. Weil es ist wirklich sehr schwer zu verstehen und nachzuvollziehen, besonders aus einer heutigen Sicht, kann ich mir vorstellen.
Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Denn die Physik, also das gibt immer die Leute, die sagen, ja, Farbenlehre, grundlegender Irrtum Goethes, völlig maßlos, Verstand verloren, wie auch immer. Aber eigentlich ist es, soweit ich diese Sache mittlerweile beherrsche, so, dass die heutige Physik den Vorstellungen Goethes von den Farben sehr viel näher ist, als sie das im 19. Jahrhundert war. Goethe hat eine Vorstellung von Naturforschung, die der modernen Organisation von Wissenschaft diametral entgegengesetzt ist. Die moderne Wissenschaft arbeitet mit Experten, die ist geteilt in Disziplinen. Goethe lässt dieses Teilen in Disziplinen nicht gelten. Er lässt auch den Experten nur bedingt gelten. Das sieht man dann in seiner Arbeit über den Dilettantismus. Und es ist nicht so, dass er dabei Unrecht hätte. Und bei Newton geht er noch weiter, indem er den Kerngedanken von Wissenschaft, so wie er im 19. Jahrhundert gang und gäbe war und wie er vielleicht im 20. Jahrhundert auch noch weitgehend gang und gäbe war, diesen Kerngedanken greift er an. Und zwar, der Kerngedanke lautet, dass alles, was an Phänomenen existiert, in seiner ganzen Vielheit, in der ganzen Unüberblickbarkeit im Grunde genommen auf einfache Prinzipien reduzierbar ist. Dieser Gedanke selber ist alles andere als wissenschaftlich. Es ist ein reiner Glaubensartikel. Mhm. Wieso eigentlich sollte es nicht umgekehrt sein? Wieso sollte am Ende der Vielheit nicht einfach Vielheit stehen? Warum muss das auf eines rausgehen? Und das fuchst ihn so furchtbar an dem Newton. Und bei dem Newton wird er ja richtig ausfällig. Lässt er alles Olympiahafte fallen, pöbelt rum, schimpft.
Thomas Steinfeld, ich möchte gleich nochmal über diesen Aspekt von Goethe mit Ihnen weitersprechen. Wir hören jetzt aber, und wir haben schon den Faust erwähnt, jetzt ein Stück von Franz Schubert. Auch das ein Wunsch von Ihnen, Gretchen am Spinnrade. Wir hörten Elisabeth Schwarzkopf und Geoffrey Parsons am Klavier, und zwar Gretchen am Spinnrade von Franz Schubert in NDR Kultur à la carte, heute mit Thomas Steinfeld. Und wir sprechen über Goethe in dieser Stunde, denn Thomas Steinfeld hat eine Biografie über Goethe vorgelegt.
Von Schubert gibt es ja sehr viele Vertonungen Goethes, an die 70, mehr als 70, glaube ich. Und das ist eine etwas unglückliche Geschichte. Die ersten, die hat Schubert an Goethe geschickt, 1814, Erlkönig, Gretchen am Spinnrade war, glaube ich, auch dabei. Und Goethe hat nicht mehr geantwortet. Das war eine etwas einseitige Beziehung, wie man heute sagen würde. Und man weiß nicht richtig, warum. Ich kann es mir auch nicht richtig erklären. Ich kann es mir nur so erklären, dass Goethe das dann, diese Art von Vertonung dann auch als Eingriff in sein Werk verstanden hat.
Das war ihm nicht recht.
Es war ihm ein bisschen zu viel.
Nun haben Sie ja über die Arbeit, über das Leben und Wirken von Goethe auch den Menschen, nehme ich an, ein bisschen mehr verstanden. Oder fehlen da noch Einzelheiten für Sie? Oder haben Sie das Gefühl, Sie sind dieser Person, dieser Persönlichkeit Goethe auch wirklich nahe gekommen?
Es gibt so Augenblicke, vor allem beim späten Goethe, wenn er dann anfängt, von seiner Einsamkeit zu reden und man ihm das nicht richtig glaubt, weil er ja immer in Gesellschaft war. Da hatte ich schon das Gefühl, jetzt weiß ich ungefähr, wie er gewesen sein muss, aber es gibt da eine fundamentale Unklarheit. Und ich glaube, die gibt's überall. Also Schiller zum Beispiel ist als Mensch wahrscheinlich sehr viel überschaubarer und auch einprägsamer gewesen als Goethe. Bei Goethe gibt's immer Schwierigkeiten. Man kann das gut ablesen, gut erkennen an den Porträts, die es von Goethe gibt. Gemalte Porträts gibt's ungefähr 20, auf allen sieht er anders aus.
Mhm. Das ist immer, sagt er auch selber dazu.
Ja, auf jedem Bild ein anderer Mensch. Und das, so, also, er hat etwas von dieser absoluten Ungreifbarkeit. Und ich glaube, es gibt Dinge bei Goethe, die sehr schwer zu greifen sind. Und wenn sie zu greifen sind, dann tut es ziemlich weh. Und damit meine ich vor allem das Ende von Faust 2. Also so wie er da über die Zeit nachdenkt und über die Vernichtung von allem und jedem, die Zeit darstellt.
Ja.
Das hat eine Radikalität, die in seinem Nihilismus weit über das hinausgeht, was Nietzsche in seinem ganzen Leben zusammenbrachte an Nihilismus.
Das stimmt. Ich habe mich aber gefragt, ob es tatsächlich Rückschlüsse auf die Gestimmtheit des Verfassers zulässt oder ob das auch ein befreiender Gedanke ist.
Ich glaube einerseits, andererseits. Einerseits muss er derjenige gewesen sein, der diese Gedanken dachte. Mhm. Das muss ihn also wirklich ergriffen haben. Und auf der anderen Seite ist es so, dass er delegiert den Gedanken an Mephistopheles. Er macht den sich nicht selbst zu eigen, sondern er hat eine Figur, in die er das transportieren kann. Und ich glaube, in diesem Ineinander, Auseinander, da muss man den eigentlichen Goethe suchen.
Das ist kein leichtes Unterfangen, Herr Steinfeld.
Nein, das sage ich ja auch. Aber man soll sich das aber auch nicht einfacher machen, als es tatsächlich ist. Und keiner von uns
war dabei.
Keiner von uns war dabei. Und jeder von uns hat sich den Gedanken von dem Nichts, an dem alles zerschellt, nicht auch mal selber gemacht.
Eben. Deshalb meine ich, es kann ja durchaus auch befreiend sein. Aber ich wollte noch einmal kurz zurückkommen zu dem Interesse an der Natur. Und Sie haben eben schon erzählt, was für ein fundamental erschütternder Gedanke es gewesen sein muss, wenn man sich mit Geologie beschäftigt in dieser Zeit, wie Goethe es getan hat, zu begreifen, von welchen Zeiträumen wir sprechen, wenn wir an Geschichte denken, die Geschichte des Planeten. Und ja, er wollte ja auch einen Roman über das Weltall schreiben. Da war, glaube ich, auch das Kapitel sollte damit rein über den Granit, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass diese Herangehensweise an Natur, an Systematik, auch an die Farbenlehre, dass später verschiedene Leute sich einfach auch an Goethe bedient haben, beziehungsweise seine Aussagen sich zunutze gemacht haben.
Aber ja.
Und man denkt gleich an Esoterik.
Ja, also Goethe war alles andere als ein Esoteriker. Der war Empiriker. Der insistierte auf der Anschauung. Mhm. Und gleichzeitig ist er derjenige gewesen, der vor allem an Ende seines Lebens darauf beharrte, dass das, was er der Nachwelt mitteilen kann, am besten in Sinnsprüchen zu fassen sei. Und die sind per se vieldeutig. Geht nicht anders. Das hat einen ganz pragmatischen Grund, der den Leuten entgeht, solange sie Goethe als außerordentlichen Menschen und unerreichbaren Olympier betrachten. Das ist, in welchem Maße Goethe immer in einer Gruppe existierte. Der war immer in Kreisen. Und das war schon vor Weimar so, das ist die ganze Weimarer Zeit so gewesen. Es gab ja nicht nur Herder und Wieland, sondern etliche andere Nebenfiguren auch. Den Knebel zum Beispiel, der über Zeiten eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat. Oder Moritz, der überhaupt erst mit der lateinischen Prosodie vertraut machte. oder im tieferen Sinne damit vertraut machte. Er so existierte da immer in Kreisen. Und in diesen Kreisen gehört der Sinnspruch gewissermaßen dazu. Das ist eine lockere Form von gedankenvoller Geselligkeit.
Wir hatten es auch schon erwähnt, wie weit man sich als Biograf auch ein Bild der Person, über die man schreibt, macht. Und sie beginnen ja gleich schon in der Jugend, also mit der Kindheit. Und es ist ganz erstaunlich, mit welchem Selbstbewusstsein dieser junge Mann, und er ist natürlich auch finanziell gut ausgestattet. Ich glaube, das spielt keine unwesentliche Rolle. Er hatte immer genug Geld.
Er hatte, da in die Welt rausgeht. Er hatte immer genug Geld, aber erst Anfang des 19. Jahrhunderts, also da war er wirklich schon deutlich über 50, hat er selber das Gefühl, ein Vermögen zu besitzen. Bis dahin gibt er aus, was er kriegt. Und er bekommt wirklich viel. Also nicht nur das Gehalt, nicht nur seine Honorare, sondern auch eben das väterliche Erbe. Das sind bedeutende Summen, die er ausgibt. Die braucht er.
Sie haben es vorhin, glaube ich, auch schon so formuliert. Es ist natürlich ganz wichtig, nicht nur Goethe in seinem Kreis von Vertrauten und Freunden immer zu denken und zu verstehen, sondern auch in seiner Zeit. Mhm. Und so ist das Buch auch ein historischer Streifzug durch die Lebensjahre Goethes. Beziehungsweise man erfährt auch natürlich, was damals politisch passiert ist, wem er begegnete, was ihn besonders umtrieb, welche Kriege ihn erschüttert haben, Französische Revolution.
Das vergisst man immer. Mhm. Das ist also das, oder das sieht man nicht, wenn man so an Goethe, an dieses Heldendenkmal. Also von 1792 bis 1815 ist Krieg. Mhm. Ein Krieg nach dem anderen. Und das sind große Kriege, die da stattfinden. Und Goethe war mehrmals an dem Punkt, dass er sagte, also zumindest für sich das Gefühl hatte, das geht jetzt überhaupt nicht mehr weiter. Ich muss jetzt aufhören. Ich muss woanders hin. Ich muss nach Frankfurt zurück. Und dieses Gefährdetsein, das gehört mit zu der Zeit. Und wenn ich eins so allgemein sagen darf, ich glaube, da ist auch die engste Verbindung zur Gegenwart. Und das ist noch nicht genügend bedacht. Also Goethe lebt im Grunde genommen in zwei Zeiten. Da ist auf der einen Seite das feudale Zeitalter mit der ständischen Ordnung und da gibt es eine Gelehrtenrepublik und da gibt es ordentliche Verhältnisse für alles und jenes. Und es gibt dann nachher eine zunehmend industrialisierte Gesellschaft, es gibt ein Handelswesen, es gibt Banken, es gibt eine allmählich sich modernisierende Administration, auch in diesen Fürstenstaaten. Das ist eine ganz, ganz andere Welt. Und diese Umbruchszeiten, diese Umbrüche, die sind in Goethe notiert. Mhm. Wir leben heute, das versuche ich eigentlich zu vermeiden, also so Aktualisierung von Goethes, aber das sei jetzt mal gesagt. Ich habe oft den Eindruck, dass wir heute in ähnlichen Verhältnissen leben. Wir haben das Alte hinter uns, wir wissen, dass das hinter uns liegt. Wir haben keine Ahnung, was vor uns liegt. Und alles, was man tun kann, ist, sich aus dem, was man weiß, irgendwie versuchen, eine Vorstellung, einen Begriff abzuleiten. Das macht Goethe. Und darin ist er vorbildhaft.
Es war einmal ein König, er hat einen großen Floh, den liebt er gar nicht wenig, als wie seinen eigenen Sohn. Da rief er seinen Schneider, der Schneider kam heran, miss dem Junker Kleider und miss ihm Hosen an. In Sammet und in Seide war er nun angetan, hatte Bänder auf dem Kleide, hat auch ein Kreuz daran. Und war sogleich Minister und hat einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister bei Hof auch große Herren. Und Herrn und Frauen am Hofe, die waren sehr geplagt. Königin und die Zofe gestochen und genagt, und durften sie nicht knicken und weg sie jucke nicht. Wir knicken und ersticken, doch gleich wenn einer sticht. Wir knicken und ersticken.
blicken doch gleich, wenn einer sticht. Ja, wir klicken und ersticken doch gleich, wenn einer sticht. Ja, wir klicken und ersticken doch gleich, wenn einer sticht. Wenn einer sticht.
Mephistos Flohlied war das in NDR Kultur à la carte für Singstimme und Klavier, Opus 75 Nummer 3, komponiert von Ludwig van Beethoven, gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau und begleitet von Hertha Klust am Klavier und Thomas Steinfeld. Ja, Goethe und der Humor?
Naja, das ist Auerbachs Keller, das ist Beethoven. Beethoven ist für Goethe ein Risiko. Den findet er irgendwie toll und auf der anderen Seite ist eben der ganz unheimlich.
Warum unheimlich?
Ja, schräg, wild. Einmal sagt er, glaube ich, man hat ja immer, wenn man diese Musik hört, dann hat man immer das Gefühl, das Haus müsste einstürzen. Das ist Beethoven. Und das Flohlied, das wird ihm dann doch noch zugesagt haben. Und genauso wie man weiß, dass ihm die Egmont-Ouvertüre zugesagt hat. Das fand er prima.
Thomas Steinfeld, jetzt haben Sie am Anfang schon gesagt, dass Goethe immer da war in Ihrem Leben. Beziehungsweise, ich denke mal an seit Ihrer Schulzeit und dann auch im Studium, in der Arbeit später. Er funkte immer wieder dazwischen, er machte komische Sachen, er führte zu Unterbrechungen.
Wir hatten einige komische Sachen.
Und ich hatte Sie am Anfang gefragt, ob das jetzt abgeschlossen ist. Ich nehme an, das ist es nicht. Aber haben Sie durch die Arbeit an dem Buch und auch die Arbeit einer Persönlichkeit in dieser Zeit Lust bekommen, sich da weiter zu beschäftigen mit anderen Protagonisten?
Also ich werde ganz bestimmt keine Biografie mehr schreiben. Keine solche jedenfalls. Das ist so viel Arbeit. Und da sollte ich noch eines hinzufügen, wirklich auch anstandshalber. Die Germanisten und die Historiker, das sind fleißige Leute, jedenfalls viele von ihnen. Und die wissen eine ganze Menge. Und die haben in den letzten 30 Jahren Dinge herausgefunden, die vielleicht nur herauszufinden waren, weil das Bild des übergroßen Goethe allmählich verblasst. Man konnte sich einem normalen wissenschaftlichen Gegenstand nähern und das hat ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Und in der Folge dieser Auseinandersetzung, dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung, kommen natürlich auch ganz andere Dinge raus. Und die sind natürlich eingegangen in das Buch. Und es ist wahrscheinlich das erste biografische Werk über Goethe, in dem diese Erkenntnisse eingegangen sind. Zum Beispiel zur Bedeutung des Fürstentums Sachsen-Weimar, zu Goethes Stellung am Hof, zu Goethe als Theaterdirektor und vielleicht auch diese wirklich hochinteressanten Arbeiten des Philosophen Olaf Müller an der Universität in Berlin, der Humboldt-Universität über die Farbenlehre. Das sind Dinge, die waren vor 30 Jahren nicht da, jetzt sind sie da und damit muss man was machen.
Aber ich kann mir vorstellen, dass Sie nicht einfach müßig an Ihrem wahrscheinlich sehr schönen südschwedischen Schreibtisch sitzen.
Nein, das ist schon, wenn man so ein Buch gemacht hat, dann ist man eine Weile damit ja beschäftigt, das nachzuarbeiten. Und es sind Vortragsverpflichtungen entstanden und soll hier was machen und da was machen. Und es gibt Fortsetzungen. Ich beschäftige mich zurzeit mit Naturforschung.
Also ein Thema, das nicht aus den Augen verloren wird. Thomas Steinfeld, wir sind leider am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch hier.
Ich bin gern gekommen.
Und das war NDR Kultur à la carte heute mit dem Journalisten, Schriftsteller und Übersetzer Thomas Steinfeld. Sein Buch Goethe, Porträt eines Lebens, Bild einer Zeit ist bei Rowohlt Berlin erschienen. Und übermorgen feiert Goethe ja bekanntlich den 275. Geburtstag. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina Kothe.